Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist der 26. April. Wir zeichnen am Freitagmorgen auf. Und bei mir ist wie in jeder Folge, letztes Mal war ich nicht da, aber diesmal ist auch Carsten Wiedemann wieder da. Hallo.
Guten Morgen.
Carsten, wir freuen uns auf diese Folge. Das haben wir gerade im Vorgespräch schon festgestellt, denn wir haben ein Thema wieder auf der Agenda, über das wir unheimlich gerne reden. Eigentlich haben wir gedacht, in einer der letzten Folgen haben wir zurückgeblickt. Ein Jahr Atomausstieg. Das Thema ist vielleicht erstmal durch für uns, aber da ist es wieder. Die sogenannten Habeck Papers sorgen für Furore. Ich glaube, der Begriff ist nicht ganz zutreffend. Es geht um verschiedene Papiere und Berichte aus Umwelt- und Wirtschaftsministerium zum Atomausstieg im Jahr 23, April 23. Und ja, du hast ja die Papiere angeguckt, du hast die Debatte verfolgt. Warum reden wir schon wieder über die Atomenergie?
Ja, es ist verwunderlich. Man könnte auch statt Habeck Papers sind es ja auch eher eigentlich Greichen Papers, oder man könnte auch sagen, dass Erbe des Staatssekretärs, der ja auch vor einem Jahr schon zurückgetreten ist, Patrick Greichen, Energiestaatssekretärs, das strahlt in diesem Fall noch nach. Also worum geht's? Der Cicero hat bestimmte Dokumente freigeklagt, interne Dokumente, die liegen mir teilweise auch vor allem die aus dem Bundesumweltministerium. Und da ging es eben um die Debatte, an die man sich noch erinnern muss. Im Jahr 22 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und dann der Gasversorgungskrise, die daraufhin stattfand, dann ging es ja darum, wie können wir die Energieversorgungssicherheit gewährleisten, auch mit weniger Gas, wie können wir Gas vor allen Dingen einsparen. Und da rückte ja, das wissen wir, auch die Debatte um die Kernenergie, also um die Verlängerung des Betriebs der Kernkraftwerke, die sollten ja eigentlich Ende 22 vom Netz gehen, planmäßig. So hatten das die CDU, CSU und die FDP ja 10 Jahre zuvor beschlossen, ungefähr. Und das wurde dann ja nochmal in Frage gestellt und monatelang geprüft. Und jetzt geht es eben um die Entscheidungsprozesse im Wirtschaftsministerium. Da gab es einerseits ein Gutachten sozusagen aus dem Wirtschaftsministerium, aus der Strommarktabteilung. Da steht eben drin, ja, es wäre schon sinnvoll, wenn man darüber nachdenkt, diese Option Kernenergie, Kernkraftwerke länger laufen zu lassen, weil die eben gerade in Spitzenzeiten dazu beitragen können, die Preise zu senken, Versorgungssicherheit zu erhöhen. Und das haben sie so ein bisschen wohl entgegengestellt, auch mit dem Thema Verlängerung der Kohle. Die gab es dann ja letztendlich, das hatten sie wohl als risikohafter bewertet, aber dieses Gutachten hat eben, das ist eine Kritik jetzt, eben den Minister nicht erreicht, sondern ist beim Staatssekretär, beim Energiestaatssekretär hängen geblieben. Obwohl man eben sagen kann, da haben die sich nicht dagegen ausgesprochen, die weiterlaufen zu lassen. Und das ist ja auch ein Fakt, es gibt sogar Studien von Greenpeace dazu, dass eben in gewissen Zeiten die 3 verbliebenen Kernkraftwerke, die es dann noch gab, tatsächlich eben preismindernd sich auswirken können, auch obwohl sie insgesamt ja nur eine geringe Leistung von ungefähr 4000 MW hatten. Aber klar, in Spitzenlastzeiten konnte das einen Effekt bringen. Und dann gibt es vor allen Dingen auch noch Gutachten aus dem Umweltministerium, was ja sozusagen die Atomaufsicht hat, also die Sicherheit der Anlagen im Blick haben muss. Und da sieht man schon an diesen beiden Gutachten, die habe ich auch vorliegen, da gibt es eins vom 1. März. Und da heißt es eben, man prüft 3 Szenarien, die eben unter Wahrung der nuklearen Sicherheit gangbar wären. Also daraus, man schließt eben kein Szenario aus. Und die Szenarien da drin sind A, eben die geplante Abschaltung der Anlagen Ende 22. B, der sogenannte Strettbetrieb, der wurde da ja sehr viel diskutiert. Also dass man die Anlagen quasi zeitweise runterfährt, um sozusagen noch die letzten Reste aus den Kernbrennstoffen rauszuholen und dadurch eben länger am Netz zu belassen. Und eben die 3. Option ist einfach der Weiterbetrieb, also der unbestimmte, auf unbestimmte Zeit einfach die Anlagen weiterlaufen. Und die werden alle diskutiert, alle werden irgendwie für möglich gehalten, aber eben auch mit Risiken, also gerade jetzt beim unbefristeten Weiterbetrieb, da hätte man eben neue Kernbrennstäbe besorgen müssen. Da steht eben kompatible, also zu denen, die wir bisher hatten, gibt es nicht. Da muss man eben Erfahrung sammeln. Großes Thema Personal, das war ja eben schon auf die Abschaltung ausgerichtet. Also man hätte wieder Personal gebraucht. Und ein sehr wichtiges Thema, die periodischen Sicherheitsüberprüfungen bei den Anlagen. Die sind vorgeschrieben nach internationalen Standards. Und die hatte man eben, die hätten eigentlich 2019 wieder stattfinden müssen, also alle 10 Jahre. Die hat man aber ausgesetzt, weil man gesagt hat, naja, Ende 2022 gehen die ja eh vom Netz. Das heißt, all diese Prozesse, die auch zum Teil mehrere Jahre dauern können, hätte man wieder loslegen müssen. Da stand eben sicherheitstechnisch sozusagen, sind die Anlagen eigentlich auf dem Stand sozusagen 2009, weil das eben die letzte große Überprüfung war. Das wird da in diesem ersten Papier diskutiert. Aber es gibt eben keine klare Empfehlung. Und in dem zweiten Papier, was dann vom 3. März, also 2022, 2 Tage später, verfasst wurde von der Abteilung, da ist dann eben schon eine sehr klare Bewertung drin zu lesen. Da steht ja nämlich fett oben drüber, die Abteilung S, also für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz. Im Bundesumweltministerium kommt zu dem Ergebnis, dass die Verlängerung der Laufzeit der noch 3 laufenden Atomkraftwerke über den gesetzlich festgelegten und planerisch zugrunde gelegten 31.12.2022 hinaus sicherheitstechnisch nicht vertretbar ist. Da wird also jetzt dem Abteilungsleiter sozusagen, zumindest von Cicero, und das liest man auch in den Medien, vorgeworfen, dass er eben dieses erste Gutachten noch verlängert hat, erstmal um 2 Seiten, und auch klar angespitzt hat eben auf dieser Aussage, nee, wir können weder den Streckbetrieb machen, also unter Sicherheitsaspekten noch eine Laufzeitverlängerung, eine unbefristete, sondern wir müssen aussteigen. Und da kann man eben sagen, in dem ersten Gutachten daraus kann man das nicht so lesen. Und die, wir wissen ja dann im Verlauf, wir Journalisten wurden dann ja auch viel eingeladen, da in der Zeit nach dem März 2022 hat das Wirtschaftsministerium dann verschiedene Papiere immer wieder veröffentlicht, so Frage- und Antwortpapiere. Und dann letztendlich aber immer mit dem Ergebnis, dass das eben nicht möglich ist, dieser Weiterbetrieb. Und da wird jetzt eben dem Ministerium vorgeworfen, also dem ehemaligen Staatssekretär und auch eben ans Umweltministerium, der Vorwurf gemacht, dass man da halt nicht auf Faktenlage argumentiert hätte mit seinen Aussagen, sondern eben die Fakten so gedreht, dass das passt. Klar, passt eben auch gut in die Geschichte. Es waren ja in beiden Fällen sind es grün geführte Häuser. Wir wissen, die Grünen haben sich sehr lange gewehrt, auch gegen den dann ja erfolgten Weiterbetrieb der Anlagen um 3 Monaten. Und haben das auch nicht so gewollt. Und das passt dann natürlich zu dem, dass man sich so Sachen eigentlich gerne so biegt, wie man sie hätte. Ja, und das ist jetzt der Vorwurf. Die Union ist natürlich auf den Zinnen. Heute Morgen musste Habeck in den Wirtschafts- und Energieausschuss da Frage und Antwort stehen. Die FDP ist schon mit ersten Rücktrittsforderungen um die Ecke gekommen. Das Wirtschaftsministerium und auch Umweltministerium sagen jetzt, all das, was da berichtet wird, ist sehr stark aus dem Kontext gerissen und stimmt so nicht. Und ja, also auch die FDP ist dann natürlich, die war damals ja schon auch für den Weiterbetrieb, sieht sich jetzt sozusagen bestätigt, dass man da eigentlich hätte weitermachen können mit der Kernenergie.
Wichtig ist eigentlich ja in dem Punkt, dass keine neuen Argumente in dieser Debatte jetzt irgendwie nochmal aufgetaucht sind, weil die 3 Kernpunkte, die du ja eigentlich genannt hast, also die Frage der Verfügbarkeit und Wiederbestellung von Brennelementen, dann diese Frage der wiederkehrenden Sicherheitsprüfungen, die eigentlich alle 10 Jahre erfolgen müssen, da klar war, dass die deutschen Kernkraftwerke maximal noch 3 Jahre länger laufen sollten, gab es dann eine Ausnahmegenehmigung, dass sie quasi nicht nach 10 Jahren diese Prüfung wieder machen mussten, sondern dass sie dann einfach nochmal 3 Jahre weiterlaufen durften und eben auch ein Personal. Das war vor allem auch ein Thema für die Unternehmen. Vielleicht auf die Sicht der Unternehmen können wir gleich nochmal eingehen. Denn natürlich haben die Häuser und die Ministerien, die Politiker auch mit den Unternehmen gesprochen, die ja auch ihre Position dann entsprechend mit eingebracht haben. Aber also es gab erstmal keine neuen Punkte. Es geht lediglich darum, um die Bewertung dieser Punkte. Und wir haben auch im Podcast ja schon viel darüber gesprochen, was eine längerfristige Laufzeitverlängerung letztendlich auch bedeutet hätte, dass auch die Kraftwerke längere Zeit hätten stillstehen müssen für diese Sicherheitsprüfung. Und eben aus Sicht der Unternehmen, die sich definitiv, das muss man ja mal sagen, sich nicht vehement für eine Laufzeitverlängerung eingebracht haben. Das hieß immer, es ist eine politische Entscheidung. Die Unternehmen waren im Vergleich zu früheren Debatten um die Laufzeit der Kernkraftwerke auffallend ruhig, haben sich bei weitem nicht so eingebracht, wie das vielleicht in der Vergangenheit dann doch auch schon mal der Fall war. Weil die natürlich auch einfach ein Personalthema hatten, weil sie sich jetzt sehr langfristig darauf eingestellt hatten, Ende 22 ist dann Schluss mit dem Betrieb der Kernkraftwerke. Verlängert wurde ja dann letztendlich einfach nochmal um 3,5 Monate, dieser sogenannte Streckbetrieb. In dieser Phase wurde dann sozusagen das Letzte aus den Brennelementen auch nochmal rausgeholt. Personal war dafür eben auch noch da. Und neue Sicherheitsprüfungen wurden für diesen Kurzzeitverlängerung dann eben auch nicht mehr erforderlich. Aber eben, wenn die Kernkraftwerke wirklich längerfristig gelaufen wären, was ja gerade jetzt auch von der Seite der Union und mancher Vertreterinnen und Vertreter aus der Industrie ja durchaus auch gefordert wurde, dann wäre für die Unternehmen auch nochmal ein enorm großer zusätzlicher Aufwand entstanden.
Genau, also was man jetzt vielleicht so ein bisschen bewerten kann, ist, die Atomenergie bleibt halt, also da wird ein ziemlicher Popanz drum getrieben von den Atomkraftgegnern sozusagen. Da haben sie vielleicht dann, das kann man schon so ein bisschen, die hatten eben überhaupt keine Interesse daran, die Anlagen weiterlaufen zu lassen und haben dann natürlich sozusagen ihre Entscheidung auch entsprechend so dann vermerkt und dahin gebracht. Und ob Habeck dann alles wusste oder nicht, das muss er jetzt heute im Ausschuss musste er das beantworten. Ich habe gerade gelesen, er hat dann da jetzt auch neue Unterlagen vorgelegt. Kann er sich halt noch im Nachhinein bei seinem Staatssekretär bedanken, der ihm ja schon in anderen Punkten ziemlichen Ärger eingehandelt hat. Aber auch was jetzt sozusagen, ob das jetzt so die große Staatsaffäre ist, habe ich jetzt Zweifel, dass jetzt die CDU fordert, man müsse den Rückbau stoppen und so. Das ist sowieso technisch bei den meisten Anlagen gar nicht mehr nötig. Und du hast schon gesagt, die Betreiber haben sich, also EnBW und RWE haben die ganze Zeit klar gesagt, nee, wir machen das nicht weiter. Die einzigen, die ein bisschen länger gebraucht haben, waren Preußen Elektra, also die ISA 2 hatten. Die hätten gerne das noch weitergemacht, ja auch mit Unterstützung der bayerischen Staatsregierung. Haben aber auch jetzt gesagt, nee, das ist irreversibel, weil einfach das aus verschiedenen Gründen, man braucht die Brennstäbe, es geht um Versicherungsfragen, das ist einfach jetzt nicht mehr realistisch, auch wenn man es gerne hätte. Also der Restart, der ist einfach komplett unsinnig, wird auch, das sagt die Energiewirtschaft ja auch, die Anlagen werden einfach nicht mehr gebraucht. Das bedeutet natürlich, klar, man muss Ersatzanlagen schaffen, haben wir auch schon 100-mal hier beredet, eben dann aus Gas und später Wasserstoff. Kostet alles Geld, aber sozusagen rein jetzt kann man aus technischen Gründen eben diesen Rückbau auch nicht mehr stoppen, ohne wahnsinnig viel Geld da zu investieren. Das lohnt sich dann jetzt einfach nicht. Insofern ist das jetzt noch so eine Nachwehe und sicherlich hat da das Wirtschaftsministerium auch nicht besonders klug agiert. Man muss jetzt sehen, bei Habeck geht es ja jetzt auch um eine Kanzlerkandidaten-Anwärterschaft demnächst, wie ihm das dann noch irgendwie schaden könnte. Und ich kann auch verstehen, dass die Opposition das jetzt natürlich nutzt, um das nochmal vielleicht auch mit dem Untersuchungsausschuss, den haben sie ja angedroht, auf die Agenda zu setzen. Das muss eine Opposition ja auch machen, aber insgesamt, wie gesagt, irgendwann hatte ja dann 2022 der Bundeskanzler da ein Machtwort gesprochen in dem ewigen Streit, gesagt, wir lassen es länger laufen und damit ist es ja auch ein Teil dessen passiert, was die FDP gefordert hatte und insofern, ja, weiß ich nicht, also ich hoffe, wir können dann irgendwann wirklich mal einen inhaltlichen Haken daran machen.
Ja, das Thema wird natürlich nochmal kommen beim Thema Endlager. Da wird es sicherlich in Deutschland nochmal sehr hitzige Debatten geben. Aber in der aktuellen Lage muss man, glaube ich, auch ein Stück weit drauf achten. Wir sind im Wahlkampf. Anfang Juni wird das Europaparlament neu gewählt. Ist vielleicht nicht so eine Wahl, die bei uns immer so ganz zentral ist, für die riesigen Schlagzeilen sorgt. Aber da sieht man doch schon momentan so, dass sich die Parteien dazu positionieren. Die FDP hat auch ja jetzt in der letzten Woche ein wirtschaftspolitisches Papier vorgelegt, wo auch nochmal ein Ausstieg aus der EEG-Förderung unter anderem gefordert wird. Das hat sicherlich auch Zielrichtung und Stoßrichtung Europawahlkampf, dass man sich da einfach nochmal positioniert. Das rahmt das Ganze sicherlich, sollte man irgendwie berücksichtigen. Und Streitereien, ja, haben wir ja eigentlich sowieso genug im Energiebereich und jetzt auch wieder zum Klimaschutzgesetz. Wir könnten die Geschichte kurz machen und sagen, wahrscheinlich jetzt so, es ist, wenn ich auf die Uhr gucke, kurz nach 10, also in einer guten Stunde, 1,5 bis 2 Stunden, wird das Klimaschutzgesetz, das neue, wahrscheinlich vom Bundestag dann eben beschlossen sein. Aber trotzdem gab es jetzt gerade in den Stunden davor, in den Tagen davor, doch nochmal einen kleineren Wirbel, weil Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter, hat etwas gemacht, was er schon mal erfolgreich gemacht hat. Er hat nämlich gegen das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren geklagt mit dem Verweis, ach, das waren schon ganz schön kurze Beratungszeiten. Und damals hatte er diesen Punkt eingebracht beim Gebäudeenergiegesetz und hat Recht bekommen. Dadurch wurde die Abstimmung des Gebäudeenergiegesetzes nochmal über die parlamentarische Sommerpause hinaus verschoben. Und auch jetzt muss man sagen, er hat durchaus einen Punkt, denn nachdem irgendwie über das Klimaschutzgesetz im Bundestag ja eigentlich insgesamt, nicht beraten, aber es lag da lange vor. Man hat sich ziemlich lang damit beschäftigt und jetzt auf den letzten Metern kam mal wieder ziemliche Eile ins Spiel.
Genau, aber man kann auch sagen, Geschichte wiederholt sich an der Stelle nicht. Also die Klage war nicht erfolgreich. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Antrag nicht stattgegeben. Das heißt, wie du schon gesagt hast, das Klimaschutzgesetz wird sehr wahrscheinlich heute verabschiedet werden. Also die Klimaschutznovelle, muss man ja sagen. Das Klimaschutzgesetz haben wir ja schon. Und damit werden diese Änderungen auch in Kraft treten. Die beruhen ja sehr stark, kann man sagen, auf Forderungen der FDP. Das haben wir ja schon ganz oft besprochen. Es gab ja immer im alten Klimaschutzgesetz die Sektorvorgaben. Also jeder Sektor muss Einsparungen erbringen. Tut er das nicht, sind Sofortprogramme nötig. Weil der Verkehrssektor die Ziele immer erreicht, hätte es dann demnächst, ja, das hat dann Volker Wissing behauptet, Fahrverbote geben müssen. Da sagen dann auch andere wie das Umweltbundesamt, naja, also Fahrverbote braucht man nicht, man hätte auch einfach Tempolimits machen können. Da gab es Streit, das war seine finale Drohung und vor 2 Wochen, jetzt wissen wir ja, die Sektorgrenzen fallen, auch die Betrachtung, wie erfolgreich die Klimaschutzbemühungen sind, die geht eben nach vorne raus und nicht mehr nach hinten raus. Also es sind schon große Elemente in diesem Klimaschutzgesetz, die, das sagen Kritiker, da jetzt eben das aufweichen. Deswegen gab es jetzt auch in dieser Woche nochmal sehr viel Kritik, vor allen Dingen von Umweltverbänden, die noch da jetzt dazu aufgerufen haben, gerade gestern alle Parlamentarier eben diesem Gesetz nicht zuzustimmen, weil sie verweisen jetzt nochmal auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 21. Da hat ja das Bundesverfassungsgericht gesagt, das Klimaschutzgesetz, was es da schon gab, das reicht nicht aus, weil es eben nicht generationengerecht ist, also nicht die Interessen der zukünftigen Generation, die ja unter den Folgen des Klimawandels noch mehr leiden werden als wir, berücksichtigt und eben gesagt, man muss auch mehr für die Zeit, also Vorgaben nach 2030 machen. Die Ampel, die Große Koalition hatte das dann ja noch geändert und verschärft. Und jetzt weicht man da eben wieder ein Stück weit, das ist schon so zurück, eben wegen dieser Probleme für insbesondere den Verkehrssektor. Und die Umweltverbände sagen eben, nee, also durch die Änderungen kommen die ersten Sofortprogramme frühestens 2026, also eine nächste Bundesregierung mit dem Thema, was man nach 2030 machen muss. Muss man sich erst ab 2030 wirklich beschäftigen, also da Maßnahmen treffen. Die Aufweichung der Sektorziele und auch diese Prognosebetrachtung, da geht es ja jetzt nicht mehr um wirkliche Zahlen, die man sich anguckt, um den Erfolg zu bemessen, sondern um Prognosen. Die führen eben dazu, dass das Ganze aufgeweicht wird, dass man die Ziele nicht erreicht. Und vor allen Dingen, das war ein Kritikpunkt gestern bei einer Veranstaltung, wo Energiejuristen waren, zusammen mit German Watch, Greenpeace und der Deutschen Umwelthilfe, dass man eben sehr wahrscheinlich ist, dass man jetzt eben lange erstmal nichts tut und dann 2030 eben sehr schnell sehr harte Maßnahmen beschließen muss, weil man bis 2045 klimaneutral werden will. Und das widerspricht eben dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was eben gefordert hat, dass Klimaschutzmaßnahmen eben vorausschauend und planbar sein müssen. Weil das trifft dann ja in der Regel, wenn man dann sehr schnell, sehr hart durchgreifen muss, denk mal ans Heizgesetz, vor allem dann auch ärmere Haushalte, ist sozial nicht gerecht, würde die Industrie treffen. Und deswegen, ja, auch wenn das Klimaschutzgesetz jetzt verabschiedet wird, die Novelle, da klang schon gestern in dieser Runde durch, da könnte es dann noch weitere Klagen geben, nicht gegen das Verfahren, sondern einfach inhaltlich. Beim Bundesverfassungsgericht sozusagen wird dann gesagt, Verfassungsgericht, schau mal drauf, ob das den Vorgaben deines Urteils aus 21 entspricht. Da würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass dann nicht uns das Thema auf jeden Fall nochmal beschäftigen wird. Was jetzt erstmal durch ist, das Solarpaket, das war heute Morgen schon im Bundestag, haben wir auch hier viel drüber gesprochen. Darauf hatte sich die Ampel ja auch geeinigt, aber wie gesagt, bei der Novelle des Klimaschutzgesetzes, da werden wir sicherlich nochmal drüber sprechen, weil ich doch sehr stark vermute, dass da nochmal etwas klagemäßig passiert dann von Seiten von Umweltverbänden.
Da ist ja durchaus damit zu rechnen, womöglich auch mit guten Erfolgsaussichten, denn das novellierte Gesetz nimmt schon den Druck einfach gerade aus den Sektoren Wärme und Verkehr. Es erhöht den Druck für den Energiebereich, weil das ist jetzt wahrscheinlich der Bereich, der erstmal auch dann wiederum ein bisschen mehr liefern muss. Was man vielleicht auch erstmal ein Stück weit nachvollziehen kann, weil man sagt, okay, dann lasst uns auch dort erstmal CO2 einsparen, wo es aktuell günstiger ist. Allerdings laufen wir natürlich Gefahr, dann irgendwann, wenn die Potenziale im Energiebereich weitgehend ausgeschöpft sind, dass es dann zu einem recht sprunghaften Anstieg auch der Kosten kommt, wenn dann Wärme und Verkehr tatsächlich stärker in den Fokus rücken. Und es gibt noch einen Punkt, die EU verlangt immer noch sektorscharfe Ziele und solange das so ist, drohen eben Strafzahlungen, wenn Wärme- oder Verkehrssektor diese Ziele eben nicht erreichen, was jetzt in Deutschland weiterhin anzunehmen war, weil diese beiden Sektoren es in der Vergangenheit ja schon schwer hatten, die Ziele zu erreichen. Und wenn man jetzt sozusagen den CO2-Druck ein Stück weit auf den Energiesektor verlagert, wird die Wahrscheinlichkeit vermutlich steigen, dass diese beiden Sektoren dann doch den EU-Zielen hinterherlaufen und dann kommen Strafzahlungen. Also auch nicht unbedingt ein wünschenswertes Ergebnis.
Genau, das wird im Gesetzentwurf so ein bisschen heruntergespielt. Da redet die Ampel natürlich nicht so gerne rüber, aber das kann schon passieren, dass da wirklich deutliche Milliardenzahlungen anstehen dann eben durch dieses im Rahmen dieses Effort-Sharings. Aber das wird man dann sehen. Aber das ist, wie gesagt, das wird im Moment so ein bisschen nicht so in den Vordergrund gestellt. Schauen wir noch eine andere Debatte, die sehr im Vordergrund war, auch schon vergangene Woche hier, als ich mit dem Kollegen Ruben Bartke gesprochen habe. Da ging es um den Ort Oranienburg hier vor den Toren Berlins und um deren ausgesprochenen Anschlussstopp, der ja republikweit Schlagzeilen gemacht hat, weil es eben dort Probleme mit der Stromversorgung vor Ort gibt, aus verschiedenen Gründen. Du hast ja jetzt nochmal mit den Akteuren, Stadtwerke, mit dem vorgelagerten Netzbetreiber dich ausgetauscht und gibt es denn da jetzt ein Update?
Ja, wir können nochmal ein kurzes Update liefern. Ich hatte eigentlich schon auch für die letzte Folge mich mit den zuständigen Netzbetreibern dort unterhalten, aber ich war bei den Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz, in unserem Schweizer Redaktionsteam und bin dort nicht so weggekommen, wie ich das erhofft hätte. Ich nämlich dann längere Zeit am Flughafen sitzen musste. Deshalb konnte ich letzte Woche bei euch nicht dabei sein. War aber klasse, dass Ruben Bartke dann eingesprungen ist, der auch zu dem Thema berichtet hatte und ich habe mich im Hintergrund mit den zuständigen Netzbetreibern nochmal dazu unterhalten, da doch irgendwie die ganze Lage ein bisschen vertrackt war und auch so ein bisschen unklar. Also man merkt natürlich, die Unternehmen sind jetzt auch irgendwie zurückhaltend. Es gab ja schon so einen vorwurfsvollen Ton der Stadtwerke Oranienburg gegenüber dem vorgelagerten Hochspannungsnetzbetreiber EDIS. Weil man schon dann jetzt letztendlich nach ein paar Tagen sagen muss, erstmal die Verantwortung für die Problemlage dort liegt schon irgendwie bei den Stadtwerken Oranienburg. Was ich jetzt auch in den Gesprächen herausgefunden habe, ist, dass das Problem ist natürlich eigentlich schon länger bekannt. Schon 2017 gab es Diskussionen, Gespräche darüber, dass man die Kapazitäten in Oranienburg durch den Anschluss an ein geplantes Umspannwerk in der Nähe, in einem anderen Ortsteil von Oranienburg, dass man die dort erhöht. Und das hätte aber irgendwie gewisse Umstellungen im Mittelspannungsnetz von Oranienburg zur Folge gehabt. Man hat sich damals dagegen entschieden. Also ich glaube, wenn damals diese Entscheidung dann pro Umstellung im Mittelspannungsnetz und Nutzung der Kapazitäten, das dann im August 2022 in Betrieb gegangenen Umspannwerks, wenn man sich dafür entschieden hätte, dann wäre diese ganze Problemlage entsprechend einfach nicht entstanden. Jetzt ist sie nun mal da. Warum ist sie da? Da habt ihr letzte Woche auch drüber gesprochen. In manchen Medien hieß es, naja, die Wärmepumpe ist irgendwie schuld. Aber auch das ist in den Gesprächen nochmal sehr klar geworden. Ursache in Oranienburg ist einerseits, dass man vielleicht den Bedarf im Netz doch irgendwie vor einigen Jahren noch unterschätzt hat, dass Oranienburg auch als Stadt deutlich schneller gewachsen ist. Das ist im Prinzip natürlich für die Stadt eigentlich ein freudiges Ereignis, liegt im Berliner Speckgürtel. Und dass es vor allem eben auch große Industrieunternehmen gibt, die dort auch wachsen wollen. Und dadurch es entstehen neue Baugebiete, es entsteht das Interesse von Industrie- und Gewerbeunternehmen, dort auch die eigenen Kapazitäten zu erhöhen. Und irgendwo spielt natürlich auch am Rande, spielen auch ein paar neue Ladeboxen, ein paar neue Wärmepumpen irgendwie mit rein, aber die alleine hätten das Problem jetzt definitiv nicht verursacht. Das ist schon definitiv eine größere Dimension. Was mir der Geschäftsführer der Stadtwerke Oranienburg, Peter Grabowski, gesagt hat, ist, naja, es ist jetzt erstmal in Oranienburg ja selbst niemand direkt davon betroffen. Also, und er sagt auch, alle, die einen Bauantrag für ein neues Haus gestellt haben, die haben auch den Stromanschluss gleich mitgeordert. Also alle, die da jetzt momentan gerade bauen, die kriegen selbstverständlich auch den Stromanschluss dann, wenn das Haus fertig ist, wenn sie einziehen wollen. Er sagt aber auch, ja, es gibt natürlich Interesse von Industrie und Gewerbe, und das ist aber ganz normal, das können wir nicht alles erfüllen. Wir hätten auch bei uns in Oranienburg kein Tesla-Werk bauen können. Ja, also das Tesla-Werk steht in Grünheide, weil es dort von der Infrastruktur her möglich war. Und er sagt, das ist ein ganz normaler Vorgang, dass man also bei einer größeren Dimension auch mal sagen muss, würden wir gerne, geht bei uns aber nicht. Allerdings ist auch klar, das Netz ist in Oranienburg jetzt derart stark ausgelastet, dass jetzt dringend eine schnelle Lösung her muss. Und
da ist ja die Frage, wie kann die aussehen? Ne?
Genau, ein Umspannwerk ist geplant, aber das ist keine schnelle Lösung, weil das wird erst irgendwie Ende 2026 wohl fertig sein. Und es gibt schon seit längerem eben jetzt die Suche nach schnellen Lösungen. Und da gibt es verschiedene Hürden, die da irgendwie reinspielen. Das sind einerseits ein paar regulatorische Fragen, wenn man jetzt irgendwie eine Zwischenlösung irgendwie installieren muss, wo werden die Kosten hin verlagert zum Beispiel, aber eben auch Lieferengpässe spielen mit rein, weil eine der Zwischenlösungen, die jetzt da in der Debatte ist, ist ein Ersatzumspannwerk bei einem Industrieunternehmen, dass man den Bedarf dieses Unternehmens vorübergehend dann durch die Einrichtung eines Ersatzumspannwerks löst und damit dann ein bisschen den Druck aus dem Gesamtnetz herausnimmt. Da scheint es aber auch irgendwie einen Mangel an Verfügbarkeiten bestimmter technischer Komponenten zu geben, sodass diese Lösung jetzt auch nicht so schnell her kann. Trotzdem ist in den Gesprächen auch deutlich geworden, also wir reden jetzt nicht über ein anhaltendes Problem bis zum Jahr 2026. Es gibt eher Zuversicht, dass dieses Stoppschild, das die Stadtwerke Oranienburg jetzt gerade momentan hochhalten für alle künftigen Planungen, dass sie das vielleicht auch bis zum Sommer schon wieder absenken können.
Wäre ja ganz schön, die Debatte hat auf jeden Fall sehr viel Emotionen erregt auf allen Seiten, auch bei denjenigen, die grundsätzlich vielleicht das Thema Energiewende in Frage stellen. Und deswegen war das Agieren da sicherlich aller Parteien, das hatten wir auch schon hier besprochen, nicht ganz so glücklich, gerade wenn du jetzt sagst, gewisse Sachen waren vielleicht auch schon vor ein paar Jahren irgendwie möglich oder absehbar. Ja, kann man nur hoffen, dass es da dann irgendwie schnell zu einer Lösung kommt. Ein weiteres Thema, wo wir noch drauf schauen wollten, es gab wieder einen Web-Talk diese Woche, der sich mit den Themen Energiepreise, Energiehandel speziell auf größere Kunden beschäftigt hat. Da warst du mit dabei. Vielleicht kannst du da kurz ein paar Punkte zu sagen.
Ja, Web-Talk ist immer ein gutes Stichwort, also gerade auch zu dem vorgenannten Thema Oranienburg, die Frage der Netzplanung, Netzzustandsanalyse. Wie sieht das eigentlich bei anderen kleineren Kommunen aus, mit wenig oder kleineren Stadtwerken, mit nicht so vielen Mitarbeitern? Da planen wir auch einen Web-Talk, der Anfang Juni stattfinden soll. Gestern am Donnerstag hatten wir ein Thema zu einem anderen, auch finde ich sehr spannenden Thema, nämlich zum Thema Energiebeschaffung für Industrie und Gewerbe. Da gab es ja auch viele Turbulenzen, gerade in der Zeit der Energiekrise. Da können wir ja jetzt mittlerweile glücklicherweise die frohe Botschaft aussenden, die Nachwehen der Energiekrise sind vorbei. Ich erinnere mich auch daran, es wurde immer von einem New Normal gesprochen. Also wir sind davon ausgegangen, dass das Strompreisniveau oder das Energiepreisniveau nicht wieder auf ein Niveau von vor der Krise, vor Beginn der Invasion Russlands in der Ukraine wieder zurückfällt. Wenn man aktuell auf die Großhandelsmärkte guckt, sieht man aber, wir haben uns dem alten Niveau durchaus wieder sehr stark angenähert. Die Preise sind sowohl für Strom als auch für Erdgas deutlich wieder nach unten gegangen. Aber es bleiben Risiken. Und das war, glaube ich, auch schon so eine zentrale Botschaft bei dem gestrigen Web-Talk, den wir zusammen mit zwei Unternehmen, mit Enerjace, das ist ein Analyse- und Beratungshaus, und mit Greenflash, das ist ein Unternehmen, das Energiekonzepte für Gewerbe- und Industrieunternehmen umsetzt, haben wir den gemeinsam durchgeführt. Und Dennis Warschewitz von Enerjace hat schon auch den Blick auf die Risiken, die noch bestehen, gelenkt. Nämlich einerseits haben wir den Iran- und Israel-Konflikt, ja, bei dem wir momentan gerade in so einer Phase sind, wo viele hoffen, hoffentlich droht uns da nichts Schlimmes, aber es ist eben auch nicht auszuschließen. Und er hat dann, Dennis Warschewitz hat dann nochmal den Blick darauf gelenkt, dass gerade der Iran als Land, das direkt an der Straße von Hormuz, das ist eine Meerenge im Persischen Meer zwischen Iran und Oman, liegt und wo die ganzen LNG-Tanker aus Katar durch müssen und auch aus Kuwait, dass sie natürlich da einen ganz strategischen, zentralen Punkt haben und dass es da im Kriegsfalle tatsächlich, wenn es da zu einer Schließung kommen könnte, auch massive Auswirkungen auf die Erdgasversorgung und auf die Erdgaspreise haben könnte. Und ein anderes Thema, das war bei uns im Web-Talk auch auf der Agenda, allerdings auch, es hat diese Woche in Amsterdam eine große Gaskonferenz, die Flame, stattgefunden. Dort ist das auch sehr zentral diskutiert worden, ist, was passiert eigentlich mit dem Gastransit aus Russland durch die Ukraine ab Anfang 2025? Weil da gibt's,
genau, da kann man vielleicht nochmal kurz einrücken, der findet ja immer noch statt. Also man kann immer wieder auf den Fakt hinweisen, dass immer noch aus Russland über die Ukraine Gas nach Europa kommt. Also in diesem Punkt sind sich die beiden Länder irgendwie immer noch einig, dass man das macht, zumindest bis Ende 2024. Also eine normale Handelsbeziehung, was ich schon immer einigermaßen absurd noch finde. Aber da funktioniert das noch und versorgt eben, wie du schon gesagt hast, vor allem Österreich und osteuropäische Länder mit der Perspektive, das läuft aus Ende des Jahres.
Absolutes Kuriosum, muss man ja eigentlich sagen, ne? Dass durch die Ostsee, durch die Nord Stream Pipelines kein Erdgas mehr kommt. Mittlerweile sind sie auch kaputt, wird wahrscheinlich nie mehr Gas durchkommen. Es gibt noch eine zweite Route, die durch Weißrussland und Polen nach Deutschland führt. Da kommt auch kein Erdgas mehr durch, aber eben ausgerechnet durch die Ukraine, so wie du sagst. Und es gibt da einen bestehenden Vertrag. Du sagst, man ist sich da offensichtlich noch einig. Man war sich zumindest mal halbwegs einig, als man den abgeschlossen hat. Also die Vertragsverhandlungen damals, die fanden auch nur unter europäischer Vermittlung oder Vermittlung der EU-Kommission und auch unter Vermittlung von Deutschland, anderen Ländern immer nur statt, weil es damals schon schwierig war. Jetzt wird es noch schwieriger und die Ukraine sendet ein klares Signal, wir schließen keinen neuen Vertrag. Was jetzt eben die Frage aufwirft, und dann, weil über diese Transitroute werden eben Länder wie die Tschechische Republik, Slowakei und vor allem auch Österreich, haben wir schon manchmal hier drüber gesprochen, letzten Winter Anteile von russischem Gas über 90%. Also da kommt noch viel Erdgas aus Russland, auch nach Mitteleuropa. Und da ist halt die Frage, was passiert, wenn das dann nicht mehr so ist? Also der Wunsch der Ukraine ist wohl, dass die europäischen Importeure Verträge zur Lieferung von Erdgas bis an die russische Grenze abschließen und dann eigene Verträge mit der Ukraine abschließen für den Weitertransport. Das könnte womöglich eine Option sein. Muss man dann auch sehen, ob sich die russische Seite irgendwie darauf einlässt. Aber es ist eben auch eine gewisse Gefahr da, dass die Erdgaslieferungen dann erstmal stoppen. Und das würde natürlich auch zu einem Preisanstieg führen und würde auch dazu führen, dass dann diese Länder auch vermehrt über Deutschland und auch über die hier neu errichteten LNG-Terminals versorgt werden müssten.
Und was ja auch im Rahmen der europäischen Solidarität, ne? Da gibt es ja auch schon die SOS-Verordnung und weitere Verordnungen, das soll ja auch eigentlich so sein, insofern kann man das ja als richtigen Weg sehen. Interessant ist ja auch, dass diese Versorgung noch stattfindet, findet ja auch, es wird ja immer wieder behauptet, es gäbe ein Gasembargo gegen Russland, das sagen auch manchmal Leute, die dann gerne wieder von dort von Gas hätten und sagen, naja, wir haben die ja dazu getrieben, also dieses Gasembargo gibt es ja überhaupt nicht, eben weil diese Länder das nicht umsetzen konnten, da vor 2 Jahren so schnell, weil sie eben noch auf die Lieferungen angesehen sind. Und was man da vielleicht auch in dieser Debatte ein bisschen mit dann noch erwähnen muss, ist die Debatte um die deutsche Gasspeicherumlage, denn die verteuert ja sozusagen die Importe von Gas aus Deutschland nach Österreich, also für die Österreicher, weil die sich dann da beteiligen müssen. Deswegen sehen die Österreicher das auch sehr kritisch und haben ja auch mal gesagt, naja, das führt eigentlich dazu, dass wir an das russische Gas hier irgendwie gebunden sind, weil das Gas von euch, da müssen wir auch eine Umlage zahlen für die Gasspeicher.
Gut.
Also es ist eine sehr vielschichtige Debatte.
Die müssen die hiesigen Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich irgendwie auch mitbezahlen. Man sieht auch in Österreich gerade, dass es doch eine ernstzunehmende Wehrhaftigkeit dagegen gibt, sich von russischem Gas abzukoppeln, weil es natürlich einfach auch eine günstige Option ist. Es gab jetzt auch in der vergangenen Woche einen Vorschlag der Energieministerin zu einem Gasdiversifizierungsgesetz, um eben den Abschied von russischem Erdgas einzuleiten. Der wurde vom Koalitionspartner der ÖVP ehrlich gesagt nicht mal richtig wahrgenommen. Der Wirtschaftsminister hat sich zitieren lassen, er hätte sich das Gesetz noch gar nicht angeguckt, sondern nur in den Medien davon gelesen. Das ist schon ehrlich gesagt eine ziemliche Respektlosigkeit, würde ich mal behaupten. Also schon ein beachtenswerter Vorgang. Aber das wäre vielleicht eine Debatte gewesen, die wir hier auch in ähnlicher Form gehabt hätten. Aber wir haben es uns ja nicht ausgesucht. Es war kein freiwilliger Abschied, sondern die Transporte wurden eingestellt und über die Ukraine-Route gelangt eben kein Erdgas mehr zu uns. So, wir haben im Talk auch über verschiedene Beschaffungsstrategien gesprochen, die übliche Vollversorgung, die sogar gerade so kleinere Gewerbe- und Industrieunternehmen in der Vergangenheit in Anspruch nehmen konnten, die bieten viele Versorger einfach auch nicht mehr an. Für die Unternehmen rückt eine Beschaffung an den Energiemärkten, an den Spotmärkten doch mehr in den Fokus. Da sind wir auf einige Details eingegangen. Kann man sich gerne anhören. Auf unserem YouTube-Kanal wird der Talk bald verfügbar sein. Oder man kann auch einfach am 7. Mai zu uns zum Energate Forum in Essen kommen, weil da wollen wir genau dieses Thema in einem der Diskussionsforen auch nochmal aufgreifen. 7. Mai in Essen, Energate Forum widmet sich der Dekarbonisierung der Industrie, aber eben auch gerade der Frage der Bezahlbarkeit der Energieversorgung. Andere Themen sind auch noch auf der Agenda, wie das Thema Wasserstoff oder die Kraftwerksstrategie. Also das verspricht ein durchaus interessanter Tag zu werden.
Prima, also kann man sich noch anmelden. Link kommt in die Shownotes rein. Bin mal gespannt, wie es in der nächsten Woche weitergeht. Da haben wir ja einen Feiertag, aber ich könnte mir vorstellen, wird trotzdem viel passieren. Heute zum Beispiel gibt es noch eine Pressekonferenz mit dem Wirtschaftsminister. Der redet ja über den Fortschritt der Energiewende. Wahrscheinlich hat er jetzt gerade keine Lust mehr, über Kernenergie zu reden und versucht, sich ein bisschen besser darzustellen. Bin mal gespannt. Wird auf jeden Fall dann nächsten Freitag bestimmt wieder einiges zu besprechen geben.
Super, Carsten. Vielen Dank für deinen Input auch heute wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Dank auch an unseren Podcast-Producer Andreas Gebhardt in Köln. Wir wünschen eine gute Woche und freuen uns auf die nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.